man mal wieder so viele Leute sieht. Ich bin gespannt auf die Predigt heute, bin gespannt auf eure Reaktion dazu. Es wird vielleicht ein Ticken anders als sonst. Wir wollen heute nach einer sehr langen Sommerpause wieder einsteigen mit dem Johannesevangelium. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe durch das Johannesevangelium und haben uns da vor dieser Pause Stück für Stück bis zum Ende des 7. Kapitels vorgearbeitet. Da das sehr viel war, will ich da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen und nochmal alles wiederholen. Wen das interessiert, möchte ich euch die Predigtreihe auf unserer Website ans Herz legen. Da könnt ihr alles nochmal im Detail nachhören. Nur ganz kurz, worum geht es im Johannesevangelium? Im Johannesevangelium geht es um das Leben Jesu, es geht um seinen Dienst, das, was er getan hat und das, was ihm während seiner Zeit hier auf der Erde so begegnet ist. Wir lesen also von seinen Predigten, seinen Lehren, seinen Wundern und auch von der Reaktion der Leute auf das, was er sagt und das, was er tut. Und insbesondere lesen wir von Konflikten mit den religiösen Führern seiner Zeit. Und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, der handelt von exakt so einem Konflikt oder von einer Falle, die die Pharisäer, das sind die religiösen Führer dieser Zeit, ihm gestellt haben. Stichwort Konflikt. Der Text selbst oder dieser Textabschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, ist selbst Teil eines Konflikts. Und wir werden zu Beginn, bevor wir in den Text selber reinstarten, erstmal einen kleinen Exkurs machen müssen. Bevor wir das tun, möchte ich aber beten und um Gottes Hilfe dazu bitten. Herr, hab Dank für den Morgen. Hab Dank, dass wir wieder in dein Wort schauen dürfen. Hab Dank, Herr, für alles, was du uns darin gegeben hast und was wir da lernen dürfen. Herr, du weißt um die Schwierigkeiten, die heute mit dieser Stelle aufkommen. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns Verständnis schenkst und Klarheit und dass wir was lernen dürfen, dass unser Herz anrührst und dass du es veränderst, wo es nötig ist. Amen. Ich möchte euch bitten zu Beginn, bevor wir den Text lesen, dass ihr mal eure Bibeln rausholt, falls ihr welche da habt, und Johannes 8, Vers 1 bis 11 aufschlagt. Also, macht das mal. Was euch vielleicht auffällt, abhängig von der Übersetzung, die ihr habt, an diesem Text sind vielleicht Anmerkungen dran. Vielleicht ist der Text in eckige Klammern gesetzt oder vielleicht fehlt der Text sogar komplett. Der Grund dafür ist, dass wir mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen können, dass der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, so im ursprünglichen Johannesevangelium, so wie Johannes das aufgeschrieben hat, gar nicht zu finden war. Der Text ist nachträglich hinzugefügt worden. Und zwar einige Jahrhunderte später. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wie können wir das heute wissen? Wie kann ich sowas behaupten? Ich habe eine kleine Liste mitgebracht, die ist nicht vollständig, aber ich möchte so ein bisschen euch einen Einblick da geben. Erstens, das ist ein Beweis aus dem Text heraus, der nicht unbedingt komplett überzeugend ist, aber per se ist die Struktur, die grammatikalischen Strukturen, die wir in diesem Text finden und die Wortwahl nicht typisch für Johannes. Wir finden einen ganzen Haufen Wörter, die Johannes so nie benutzt und vor allem finden wir grammatikalische Strukturen oder Ausdrucksweisen, die er eigentlich nie nutzt und die wir vielleicht sogar eher bei Lukas finden würden, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Zweitens, der Abschnitt passt eigentlich nicht in den literarischen Kontext. Das wirkt so ein bisschen reingestopft und so ein bisschen abrupt. Das unterbricht einen logischen Gedanken. Es wirkt nicht so, als würde es eigentlich da rein gehören. Es gibt eine zweite Bemerkung dazu, was auffällig ist, nämlich die Platzierung. Die Bibel, die wir heute haben, können wir rekonstruieren aus Manuskripten von damals. Und wenn wir uns diese Manuskripte anschauen, dann werden wir feststellen, dass der Textabschnitt an vielen unterschiedlichen Stellen zu finden ist. Zum Beispiel fängt er bei manchen Manuskripten schon im Kapitel 7, Vers 36 an, in anderen Überlieferungen erst ab Vers 44, also einen Ticken später. In einer wieder anderen Überlieferung geht er sogar deutlich später los, nämlich in Johannes 21, das heißt ganze Kapitel später, ab Vers 25. Und es gibt eine Überlieferung, ein Manuskript, in dem der Abschnitt nicht im Johannesevangelium, sondern im Lukasevangelium zu finden ist. Der nächste Punkt. Der Abschnitt weist eine sehr hohe Variabilität auf. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Manuskripte von damals anschauen, dann werden wir feststellen, dass die zum größten Teil übereinstimmen. Es fehlt vielleicht mal irgendwo ein Punkt oder ein Strichlein, ein Wort ist vielleicht mal falsch geschrieben oder ist mal rausgefallen, weil es irgendjemand beim Abschreiben vergessen hat. Das sind alles kleine Fehler, die passieren können, da das Ganze per Hand abgeschrieben wurde. Das ist kein Prozess wie heute, wenn man das markiert und rüberkopiert, wo alles funktioniert. Da passieren mal kleine Fehler. Der Text aber hat eine unheimlich hohe Variabilität. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Versionen davon, viel mehr als bei anderen Texten, was wiederum ein Hinweis darauf ist, dass er so eigentlich im ursprünglichen Johannesevangelium gar nicht zu finden war. Dann vielleicht der stärkste Punkt: in den ältesten und bestbelegten Manuskripten, die wir haben von dieser Textstelle, fehlt dieser Abschnitt komplett. Der ist einfach nicht drin. Wir finden den zuerst im 5. Jahrhundert oder den Manuskripten aus dem 5. Jahrhundert, wo er dann hinzugefügt wurde. Wenn Leute früher das Ganze kommentiert haben, die Kirchenväter, die haben auch sehr, sehr lange oder eine lange Phase gar nichts dazu geschrieben. Die haben alles kommentiert, zu allem was geschrieben, und wenn sie an diese Stelle kommen, da ist einfach nichts. Dann geht es später erst weiter. Alles Indizien und relativ klare Belege dafür, dass der Text hier eigentlich gar nicht dazugehört. Die Diskussion um den Text ist noch ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt hier darstellen kann. Das sind nur so erste Argumente. Wenn das euch mehr interessiert, tiefer interessiert, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Wir können das weiter diskutieren. Ich kann euch zeigen oder Quellen geben, wo man das Ganze nachforschen kann. Aber, und das ist das, was ich hier mitgeben will, die Quintessenz aus dem Ganzen: die meisten Bibelforscher, die sich damit auseinandersetzen, kommen zu dem Schluss, dieser Text ist nicht original von Johannes, der gehört nicht zum Evangelium, ist nicht Teil der Überlieferung und des inspirierten Wortes Gottes. Wenn so ein Abschnitt anscheinend gar nicht dazugehört, wie können wir dann überhaupt wissen, dass irgendein Abschnitt dazugehört? Ich habe es unten aufgeschrieben, kann ich der Bibel überhaupt trauen? Ne? Wenn jetzt der Jonathan hier vorne steht und erzählt, dass ein Abschnitt eigentlich gar nicht drin ist, wie kann ich dann überhaupt der Bibel trauen? Kann ich überhaupt irgendwas ernst nehmen? Können wir irgendwelche Stellen einfach rausnehmen, wenn sie uns vielleicht nicht passen? Dass wir heute wissen, dass dieser Text nicht dazugehört, ist ein klares Indiz dafür, dass wir der Bibel vertrauen können. Warum? Weil wir unheimlich viele Manuskripte, unheimlich viele Überlieferungen von der Bibel aus der Zeit, in der sie geschrieben wurde, beziehungsweise ungefähr ein, zwei Jahrhunderte später haben. Und anhand dieser Fülle von Informationen, von Manuskripten, können wir heute sehr gut nachvollziehen, was dazu gehört und was nicht. Und wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass die Bibel ein historisches Dokument ist, deren jüngste Schriften beinahe 2000 Jahre alt sind. Die Bibel wurde in einer Zeit geschrieben, in der es keine Elektrizität gab, in der man Bücher nicht einfach gedruckt hat, in der Papier teuer und wertvoll war. Bücher konnte man nicht einfach einschweißen und in irgendeinen Schrank packen, wo das Buch dann vor Umwelteinflüssen geschützt ewig haltbar ist, wie man das heute in Museen machen würde. Das war nicht möglich. Trotzdem haben wir von der Bibel eine unglaublich große Menge an Überlieferungen. Wir haben Unmengen an Manuskripten, von ganzen Briefen, von ganzen Büchern, teilweise von Zusammenstellungen von Briefen und Büchern bis hin zu kleinen Schnipseln, auf denen wir Dinge lesen können oder die mal zu einem größeren Text gehört haben, wo der Rest des Papiers aber kaputt gegangen ist, verloren gegangen ist. Um das mal in Zahlen zu fassen, um da mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, von den Gallischen Kriegen, das ist ein historisches Werk von Cäsar geschrieben, ungefähr um dieselbe Zeit, so vielleicht 60 Jahre früher, haben wir insgesamt 10 Manuskripte. Und von diesen Manuskripten ist das älteste aus dem 10. Jahrhundert, also über 1000 Jahre später, als das Buch hier geschrieben wurde. Andere Werke aus der Zeit sind ähnlich spärlich überliefert. Für das Neue Testament hingegen gibt es über 5.800 griechische Manuskripte. Wenn man die über 10.000 lateinischen und 9.000 in anderen alten Sprachen überlieferten Manuskripte dazu zählt, kommt man auf fast 25.000 Manuskripte, 25.000 unabhängige einzelne Quellen für die Bibel. Das sind über 2.500 Mal mehr Manuskripte als für Caesars Gallischen Krieg. Alle diese Manuskripte wurden gesammelt und werden achtsam erforscht. Da gibt es in Unis ganze Lehrstühle, die nichts anderes machen, als sich diese Sachen anzuschauen. Und dank der Vielzahl von dieser teils sehr alten, die ältesten sind so ungefähr aus dem 2. Jahrhundert, teils dank dieser sehr alten Handschriften können wir heute super gut nachvollziehen, ob und wie sich ein Text verändert hat, was dazugehört und was nicht. Dank dieser Wissenschaft können wir heute mit großer Sicherheit sagen, was in der Bibel ursprünglich zu finden war, und wir können mit super großem Vertrauen und Sicherheit an das Wort Gottes herangehen. Wir müssen nicht befürchten, dass irgendjemand die Bibel umgeschrieben hat, weil es ihm gerade so gepasst hat, weil es vielleicht angenehm war. Wir können heute mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass wir das Wort Gottes so haben, wie es ursprünglich auch aufgeschrieben wurde. Und es gibt heute noch einige wenige Stellen, von denen wir ziemlich sicher wissen, dass sie eigentlich nicht zum ursprünglichen Text gehören, die aber trotzdem in der Bibel zu finden sind. Das Ende vom Markus-Evangelium zum Beispiel ist so ein Abschnitt und eben auch der Text, den wir heute haben. Warum, wenn wir doch wissen, dass es eigentlich nicht dazugehört, ist der Text dann trotzdem hier zu finden? Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, aber irgendwann wurde der mal aufgenommen. Warum, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich war das eine mündliche Überlieferung, die die Leute damals kannten, von denen sie wussten und von denen sie gedacht haben, das ist eine Geschichte, die wir gerne aufbewahren würden, die wir gerne weitergeben würden. Wenn ihr euch an Johannes erinnert, was er im letzten Kapitel schreibt, da sagt er, wenn ich alles aufgeschrieben hätte, was Jesus getan hat und all die Wunder, dann bräuchten wir mehr Bücher, als die ganze Welt fassen könnte. Und so sehen wir natürlich, dass Johannes nur so einen kleinen Teil an Geschehnissen berichtet hat, aber vieles weglassen musste. Die meisten Leute gehen davon aus, dass die Geschichte so auch passiert ist. Also wir können davon mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese Geschichte wirklich so passiert ist. Wir müssen sie aber ein bisschen anders behandeln als den Rest der Bibel, denn sie ist nicht Teil des inspirierten Wortes Gottes. Gut, was machen wir jetzt mit dem Text? Wie gehen wir damit um? In der Vorbereitung, die war ein bisschen hakelig, sage ich mal, war ich versucht an der Stelle einfach aufzuhören und zu sagen, ja, das ist kein Bibeltext, also gut, setzen wir uns. Hätte mir viel Arbeit erspart, viel Stress, aber wir versuchen natürlich trotzdem reinzuschauen, denn ich denke, wir können hier trotzdem etwas lernen. Wir wollen uns die grundlegende Botschaft des Textes anschauen und wollen schauen, ich habe das für euch geschaut, ob das Ganze zu dem Rest der Bibel passt. Lesen wir hier was eine völlig neue Theologie aufwirft, was eine völlig andere Richtung einschlägt, oder finden wir hier was eigentlich in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist? Und in diesem Fall ist das, was wir hier lesen und lernen, absolut in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und deswegen lohnt es sich, hier mal reinzuschauen. Ich lese den Text. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Eingangs habe ich bereits erwähnt, dass Jesus oft in Konflikte geraten ist. Diese Konflikte waren meist mit religiösen Führern seiner Zeit. Diesen religiösen Führern hat Jesus gar nicht gepasst. Und das aus mehreren Gründen. Jesus hat sich nicht an die Regeln gehalten. Die Pharisäer hatten ein eigenes Regelwerk entworfen. Es gab das Gesetz Gottes, das in der Bibel steht. Und die Pharisäer hatten über Jahrhunderte hinweg ein neues Gesetz außenrum entwickelt, das alte Gesetz bestätigt hat, aber das noch viel, viel enger und strenger war. Man nennt das Ganze die Mischna. Darin waren viele Dinge des alltäglichen Lebens sehr präzise festgehalten. Also nur ein paar Beispiele. Es war zum Beispiel nicht erlaubt, am Sabbat beim Spazieren durch ein Feld mit der Hand die Ähren abzustreifen und dann das Getreide oder was auch immer man da geerntet hatte, zu essen. Denn das wäre Ernten und Ernten ist Arbeit und Arbeit geht am Sabbat natürlich gar nicht. Es war zum Beispiel auch speziell verboten, am Sabbat zu heilen. Und zwar, indem man Wasser oder Spucke und Erde nahm und das zu einem Brei vermengte und auf die Augen eines Blinden strich. Das sollte diesen Blinden sehen machen. Diese spezielle Art des Heilens war verboten. Jesus selbst konnte mit diesen Regeln nichts anfangen, denn das waren nicht die Gebote Gottes, sondern das waren einfach Regeln, die dazu erfunden wurden und die Leute eher unterjocht hatten und ihnen nicht die Freiheit gegeben haben, die das Gesetz eigentlich geben sollte. Jesus hat diese Regeln nicht nur ignoriert, er hat sich sogar bewusst gegen diese Regeln gestellt und Schritte unternommen, um diese Regeln zu brechen. Er hat seinen Jüngern beim Spaziergang geboten, Ähren abzustreifen und zu essen, um zu provozieren. Und er hat zum Beispiel extra einen Blinden geheilt mit so einem Spucke-Matsch-Brei. Wenn ihr diese Geschichte mal lest, dann denkt ihr euch, hä, was macht er denn da? Normalerweise sagt er einfach nur, steh auf oder seh wieder oder sowas. Und wieso macht er da diesen komischen Brei? Naja, um bewusst diese Regeln zu brechen, um bewusst in die Konfrontation zu gehen. Jesus war aus Sicht der Pharisäer also eine Gefahr für die religiöse Ordnung. Das war jemand, der ihre Autorität, ihre Regeln untergraben hatte. Zudem hat sich Jesus um die Ausgestoßenen gekümmert. Konkret hat er sich mit Leuten abgegeben, die ein richtiger, ein echter, ein guter Jude so niemals auch nur angeschaut hätte. Er hatte mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit Kranken und mit Gewalttätigen zu tun. Er hat bei einem Zöllner zu Hause gegessen. Das passt gar nicht in das Bild eines guten Juden. Trotzdem hat Jesus irgendwie geschafft, mit Vollmacht zu lehren. Obwohl Jesus so viel falsch gemacht hat in den Augen der Pharisäer, hat er es geschafft, die Leute anzusprechen, sie zu fesseln und sie um sich zu scharen. Mehr als es die Rabbis seiner Zeit sonst geschafft hatten. Und da war mit Sicherheit Neid im Spiel. Und das ist wahrscheinlich der schlimmste Punkt, Jesus tätigte blasphemische Aussagen. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein, er behauptete, Sünden vergeben zu können und er hatte den Anspruch, Messias zu sein. Und das passte gar nicht, insbesondere, weil der Messias gar nicht so sein konnte, wie Jesus es war, da er die ganzen Regeln und die ganzen Gebote, die sie da gemacht hatten, gebrochen hatte. Das war nicht der Messias, den die religiöse Elite, die Pharisäer sich vorgestellt hatten. Das alles und diese ganzen Punkte, das, was Jesus da getan hat, war allein aber nicht genug, um Jesus wirklich dranbekommen zu können. Das war nichts, wo sie ihn hätten anklagen können, nichts, was sie nutzen hätten können, um ihn wirklich außer Gefecht zu setzen. Und so sehen wir immer wieder durch das Neue Testament hindurch, das heißt in den Evangelien speziell, dass die Pharisäer versucht haben, Jesus zu Fallen zu stellen. Sie kommen immer her mit einer Frage, und diese Fragen sind so konstruiert, dass egal, wie er eigentlich antwortet, ob er Ja oder Nein sagt, dass er am Schluss sich auf eine Seite schlagen muss und damit irgendjemanden verärgert und damit entweder juristisch angreifbar wird oder seinen guten Ruf beim Volk verliert. Zum Beispiel, ihr kennt die Stelle, fragen Sie ihn, ob es rechtens wäre, Steuern an Rom zu zahlen. Wenn er sagt, ja, ihr müsst Steuern an Rom zahlen, dann verärgert er die Juden, die mit Rom nichts anfangen konnten. Das wäre nicht unbedingt populär gewesen. Wenn er Nein sagt, könnte man ihn super anklagen und sagen, hier, liebe Römer, da ist jemand, der dem Volk sagt, dass sie keine Steuern zahlen sollen. Und die Situation, die hier geschildert ist, ist wieder so eine Zwickmühle, wieder so ein Problem, aus dem man sich auf den ersten Blick eigentlich gar nicht rausfinden kann. Und die Pharisäer haben sich diesmal eine wirklich clevere Falle ausgedacht und bringen eine Frau zu Jesus, die auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt wurde. Kurzer Zwischeneinwurf hier. Seltsamerweise bringen sie nur die Frau, der zum Ehebruch notwendige andere Mann scheint nicht dabei zu sein. Warum auch immer, vielleicht war es ein Bekannter der Pharisäer, vielleicht war er auch einfach schneller und konnte wegrennen. Oder vielleicht war das Ganze sowieso nur ausgedacht. Wir wissen es nicht. Wie dem auch sei, die Pharisäer haben hier eine echt heikle Situation für Jesus geschaffen, indem sie ihn hier fragen, was mit der Frau passieren soll. Und wie sie die Frage formulieren, macht schon klar, in welche Richtung das Ganze geht. Sie sagen, im Gesetz des Mose steht, sie soll gesteinigt werden. Wenn ihr das nachlesen wollt, steht in 4. Mose 20, Vers 10. Was aber sagst nun du? Seht ihr das? Die Pharisäer kommen an, wissen eigentlich, was zu tun ist, denn sie haben ja gesagt, im Gesetz steht das, fragen Jesus aber trotzdem noch. Inwiefern ist die Situation jetzt für Jesus problematisch? Was ist das, was es hier so spannend macht? Während das Gesetz der Pharisäer, also diese Mischna, das, was die Pharisäer da um das Gesetz rumgebastelt hatten, nicht von Gott gegeben war, war das Gesetz Mose sehr wohl göttlich inspiriert. Es war der konkrete Befehl Gottes. Wenn Jesus nun was anderes sagt als das Gesetz Mose, dann wäre klar, dass er nicht Gott selbst oder sein Sohn sein kann, denn wieso sollte Gott sich selbst widersprechen? Wenn er sagt, nein, sie muss nicht gesteinigt werden, steht er im Kontrast und im Gegensatz zum offenbarten Wort Gottes und wäre damit anklagbar. Und man könnte zumindest sagen, das ist ein Gesetzloser, dem braucht ihr nicht gehorchen. Wenn Jesus auf der anderen Seite aber sagt, ja, steinigt sie, dann passt das gar nicht zu dem, was er sonst gesagt hat. Zudem gehen die meisten Ausleger davon aus, dass es dieses Gesetz, also diesen Befehl der Steinigung damals, zwar gab, aber dass das eigentlich nicht wirklich durchgesetzt wurde. Vor allem nicht in der Stadt oder in urbanen Regionen. Das wäre etwas hart und man hätte wahrscheinlich viel zu steinigen gehabt. Das Gesetz gab es wohl, aber die Strafe wurde wegen ihrer Härte nicht so ganz durchgesetzt. Wenn Jesus jetzt hier eine Steinigung starten würde, dann würde er mit Sicherheit deutlich an Popularität verlieren. Das ist nicht sonderlich attraktiv. Zusätzlich würde so eine harte Strafe gar nicht zu dem passen, was Jesus bisher gepredigt hat, was er bisher gelehrt hatte. Ein paar Kapitel vorher, wir erinnern uns mal zurück, sagt dann Johannes 3, Vers 16 fortfolgende: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus selbst, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn, also Jesus, nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wie passt ein Messias, der als Retter und nicht als Richter gekommen ist, zu jemandem, der eine Frau richtet und sie steinigen lässt? Wie passt ein Jesus, der mit Prostituierten und mit Zöllnern unterwegs ist, der sagt, dass er als Arzt gekommen ist und die Verlorenen suchen möchte und das geknickte Rohr nicht abbrechen will, zu jemandem, der jemanden steinigen lässt? Gar nicht. Das passt nicht zusammen. Das ist nicht gut. Und das ist das, was die Falle hier so gut macht. Entweder outet sich Jesus als harter Richter und schmeißt damit alles über den Haufen, was er vorher gelehrt hat, oder aber er ignoriert das Gesetz, stellt sich bewusst gegen Gottes Gebot und kann damit gar nicht Gottes Sohn oder der Messias sein. Wie auch immer er antwortet, es kann eigentlich nur schiefgehen. Worauf die Pharisäer hier abzielen, ist eine grundsätzliche Frage, die wir uns heute auch stellen müssen. Wie kann Gott sowohl gerecht als auch liebend sein? Wie passt der Gott, der im Alten Testament ganze Völker wegen ihrer Sünde auslöschen lässt, zu dem Gott, der Sünden vergibt und sich mit Zöllnern und diesen Prostituierten abgibt? Wie passt der Gott, der Sünde nicht ungestraft lässt, zu dem Gott, der meine und deine Schuld vergibt? Jesus antwortet erstmal gar nicht. Im Gegenteil, er scheint die Frage komplett zu ignorieren und schreibt auf die Erde. Das ist jetzt ein bisschen komischer Einwurf. Es gibt unheimlich viele Theorien und Ideen, was er da genau geschrieben haben könnte. Es gibt Leute, die gehen davon aus, dass er so eine Art römische Tradition oder so einen römischen Vorgehen nachahmt, wo die Leute zuerst aufgeschrieben haben, was sie dann gesagt haben. Könnte sein. Es kann sein, dass sich Jesus hier auf Jeremia 17, Vers 13 bezieht. Ich habe die Stelle mal kurz mitgebracht, ich lese vor. Da heißt es: Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Es kann also sein, dass Jesus hier auf die Erde die Namen der Pharisäer schreibt, um ihnen zu zeigen, ihr habt Gott verlassen, ihr seid nicht auf dem richtigen Weg, nicht an der Quelle des lebendigen Wassers, des lebendigen Lebens oder des Lebens selbst. Könnte aber auch sein, dass Jesus die Pharisäer einfach warten lassen wollte. Wir wissen es nicht, das steht hier nicht und ist auch wahrscheinlich nicht weiter relevant. Die Pharisäer wollten aber natürlich nicht locker lassen. Sie hatten sich ja extra diese Falle ausgedacht, extra eine Ehebrecherin auf frischer Tat organisiert. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen. Und so fragen sie immer und immer wieder nach. Ne? Und schlussendlich wird Jesus zu bunt und er antwortet dann mit den sehr bekannten und oft etwas aus dem Kontext gerissenen Worten: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Vielleicht habt ihr diesen Ausdruck schon mal gehört, vielleicht sogar selber benutzt. Das ist was, was man im allgemeinen Sprachgebrauch auch doch mal einwirft. Und das gängige Argument, diese Standardinterpretation, geht so: Jesus will damit sagen, dass Sünde zwar schlecht ist, aber auch, dass wir ja alle Sünder sind. Und deshalb können wir niemanden und dürfen wir vor allem niemanden verurteilen. Man benutzt den Vers vielleicht oft gerne, um auch gegen Gemeindezucht. Gemeindezucht bedeutet das Vorgehen gegen Sünde oder gegen sündige Mitglieder in der Gemeinde zu argumentieren. Klar, das Verhalten von Person XY passt gerade nicht. Das ist nicht so, wie wir das in der Bibel lesen. Das ist schon sündig, aber wir sind doch alle Sünder. Wir sind doch alle schlecht. Wer von uns ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Darum geht es hier aber absolut gar nicht. Die Pharisäer gehen danach nicht weg, weil sie auch schon mal gesündigt hatten. Das wussten sie nämlich vorher schon. Das hat sie nicht abgehalten, die Frau zu organisieren und zu Jesus zu bringen. Worum geht es hier dann? Jesus beruft sich auf das Gesetz. Er zitiert aus dem Gesetz in eigenen Worten, und zwar aus 5. Mose 17, Vers 6 und 7. Diese Stelle habe ich euch wieder mitgebracht. Und da heißt es: Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Und jetzt: Die Hand der Zeugen soll sich als erste gegen ihn erheben, um ihn zu töten, danach die Hand des ganzen Volkes. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Ein Zeuge damals konnte nur jemand sein, der selbst nicht an der Tat beteiligt war. Und es geht hier nicht darum, dass jemand grundsätzlich mal irgendwas mit Ehebruch zu tun hatte oder mit Lust zu kämpfen hat oder mal eine Frau angeschaut hat, wie Jesus das in Matthäus in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, gesagt hat, sondern es geht um diese spezielle Sünde. Ein Zeuge konnte nur jemand sein, der das Ganze mitbekommen hat, aber selber nicht an der Tat beteiligt war. Und zwar exakt an der Tat, derer der Angeklagte hier beschuldigt war. Jesus sagt also nicht: Ihr habt alle schon mal gesündigt, deswegen lasst die Frau in Ruhe, sondern er hält sich komplett an das Gesetz und fordert sie auf, das Urteil zu vollstrecken. Wer von euch ohne Sünde ist, das heißt die Zeugen, sollen, wie es im Gesetz geschrieben steht, den ersten Stein auf sie werfen. Jesus spielt hier den Ball zurück zu den Pharisäern. Das ist eine ganz skurrile Situation, nämlich die Pharisäer kommen da an und denken sich, coole Falle haben wir gestellt, da kann er gar nicht raus, und sagt, was kommt überhaupt zu mir, es geht mich gar nichts an, ihr habt doch eure Zeugen, ihr habt doch eure Leute, steht im Gesetz, das wisst ihr ja anscheinend selber, dann macht doch. Das steht doch da drin, macht's doch. Jesus spielt den Ball zurück. Wenn ihr die Person wirklich ergriffen habt beim Ehebruch, wenn ihr wirklich die notwendigen zwei Zeugen habt, dann macht's doch. Das ist doch euer Gesetz, das habt ihr doch gerade selber gesagt. Die Frau wird hier aber nicht gesteinigt. Im Gegenteil, die Pharisäer verlassen einer nach dem anderen den Schauplatz und ziehen sich geschlagen zurück. Wir wissen nicht, woran genau das liegt. Es könnte sein, dass die Pharisäer selber nicht die Zeugen waren und sie auch sonst keine Zeugen organisieren konnten. Oder dass sie vielleicht die zwei notwendigen Zeugen zwar hatten, diese aber vielleicht an der Tat irgendwie beteiligt waren. Vielleicht war das Ganze ein Komplott, vielleicht war das Ganze irgendwie organisiert, um speziell diese Falle zu stellen. Oder vielleicht hatten sie nur einen Zeugen und konnten somit das Ganze nicht durchsetzen, weil eine Person nur auf die Aussage von zwei Zeugen hin getötet werden dürfte. Vielleicht hat sie aber auch einfach kein Interesse daran, eine Frau zu steinigen und mit dem harten Urteil den Zorn der Bevölkerung, der Leute, die da außen rum standen, auf sich zu ziehen. Und nicht nur der Leute außen rum, sondern auch den Zorn Roms. Denn es ging nicht, dass einfach jemand Todesurteile vollstreckt, besonders in der Situation damals, in der sie unter römischer Herrschaft waren. Jesu Antwort war also ein relativ genialer Schachzug. Er hatte es geschafft, das Gesetz zu halten und zu bekräftigen, also zu bestätigen, und sich gleichzeitig nicht an der Verurteilung selbst zu beteiligen. Während das Ganze jetzt eher so ein Kunstgriff ist, um das ganze Problem wegzuschieben und die Pharisäer und ihren Angriff abzuwehren, sehen wir jetzt aber die eigentliche Antwort Jesu. Das, was eigentlich in Jesus an der Stelle fortgeht. Er spricht zur Frau, nachdem alle weg sind, und sagt ihr, nachdem sie gesagt hat, dass sie jetzt gerade niemand verurteilt hat, sagt er, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Zeugen haben die Frau nicht verurteilt. Entweder, weil sie es nicht wollten oder einfach, weil sie es auch nicht konnten. Es gab aber einen Zeugen, der nicht nur genau wusste, was die Frau getan hatte, sondern auch unschuldig war. Und es war Jesus. Als Gott war ihm natürlich klar, wen er vor sich hatte. Er wusste ganz genau, was die Frau getan hat. Und zwar nicht nur diese eine spezielle Sünde, die sie vielleicht oder vielleicht auch nicht getan hatte, sondern alle ihre Sünden. Er hätte sie problemlos und ohne großen Stress verurteilen können. Warum tut er es nicht? Stellt er sich doch gegen das Gesetz? Nimmt er die Gebote Gottes, quasi seine eigenen Gebote, nicht richtig ernst? Nein. Und hier kommen wir auch zu der Antwort auf diese ursprüngliche Frage. Wie kann Gott gleichzeitig gerecht und liebend sein? Jesus kann diese Frau vergeben, beziehungsweise sie nicht verurteilen, weil er selbst die Strafe für ihre Sünde tragen wird. Jesus kann somit sowohl das gerechte und festgesetzte Urteil vollstrecken, als auch der Frau gegenüber gnädig sein. Das war nichts Neues und das hätten die Pharisäer eigentlich auch wissen können, denn Jesaja hat über 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, bereits geschrieben, dass es in Jesaja 53, ab Vers 4, da heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Der gerechte Gott hört nicht auf, gerecht zu sein, wenn er gnädig ist, wenn er Schuld vergibt. Sünde hat immer Konsequenzen. Nun stellt sich der liebende, gnädige Gott der Konsequenzen der Sünde selbst. Er richtet seinen eigenen Sohn, damit die Frau nicht gerichtet werden muss. Gott richtet seinen eigenen Sohn, damit du nicht gerichtet werden musst. Der gerechte Gott liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Noch mehr, dass er selbst am Kreuz gestorben ist und deine Schuld und Sünde getragen hat. Wenn du noch nicht weißt, ob Jesus deine Schuld, deine Sünde getragen hat, ob dir vergeben ist, dann ist das ein guter Moment, um darüber nachzudenken. Denn eines Tages ist es zu spät und dann musst du deine Sünde, die Strafe, selbst tragen. Wenn du nicht weißt, worum es da geht, was genau das bedeutet, dann such dir gerne jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Gerne auch mich. Nach der Predigt kommt gerne auf mich oder auf die Ältesten oder auf irgendjemanden, den ihr hier kennt und vertraut, zu. Wenn du weißt, dass Jesus deine Schuld getragen hat, dann gilt für dich das Gleiche wie für die Frau aus unserer heutigen Geschichte. Sündige hinfort nicht mehr. Kehre um von deinem sündigen Leben und folge ihm nach. Die Quintessenz, die Folge aus dem, was Jesus tut, nämlich vergeben und gnädig sein, ist eine Veränderung des Lebens. Es ist nicht okay, es ist nicht gut zu sagen, okay, meine Schuld ist vergeben, ich mache mein Ding weiter. Echte Buße, echte Vergebung geht immer mit einer Veränderung des Lebens einher. Es geht immer damit einher, dass wir umkehren, dass wir die Sünde lassen und unser Leben für Jesus leben. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, dass wir haben uns heute einen Text angeschaut, der eigentlich so nicht in der Bibel drin war. Die Quintessenz, die Lehre, die Punkte aus dem Text sind aber relevant. Die sind genau das, was wir im Rest der Bibel so auch finden. Wir haben gesehen, dass Jesus in dieser Situation mit den Pharisäern eine clevere Lösung hat, um sich aus der Falle rauszubinden. Und gleichzeitig sehen wir, wie Jesus zum Gesetz steht und wie Jesus gnädig ist. Wir sehen, dass Jesus, dass Gott gleichzeitig liebend und gerecht sein kann. Und wir sehen, was das für uns bedeutet. Nämlich, wenn wir diese Gnade, diese Liebe angenommen haben, Umkehr und Buße. Ich möchte beten.